Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in jedem Leben gibt es das, was im Englischen mit dem Ausdruck Turning Point oder Point of No Return beschrieben wird. Also ein Punkt, eine Grenze, wo, wenn man diesen Punkt überschreitet, diese Grenze überschreitet, wo etwas im Leben unwiderruflich anders sein wird, als es vorher war. Das sind Punkte oder Grenzen, an denen deutlich wird, wohin eine Geschichte läuft oder wer eine Person wirklich ist. Eine Eheschließung zum Beispiel oder die Geburt eines Kindes und natürlich auch der Tod sind solche Points of No Return in unserer eigenen Geschichte, wo sich unsere Geschichte wandelt und wir können nicht mehr davor zurück. Ich bin überzeugt, auch die aktuelle Zeit, diese Corona-Pandemie, ist ein Point of No Return in unserer Welt. Die Welt wird danach eine andere sein als davor. Die Frage ist nur, inwieweit die Welt eine andere sein wird. Und von einem solchen Point of No Return, von einem solchen Wendepunkt, spricht auch der heutige Predigttext aus dem Johannesevangelium. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 17. Kapitel die ersten 8 Verse. So redete Jesus und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben gegenüber alle Sterblichen, damit er alles, was du ihm gegeben hast, ihnen gebe, ewiges Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf Erden verherrlicht, indem ich das Werk vollendet habe, das du zu tun mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Soweit Worte aus dem Johannesevangelium. Liebe Gemeinde, die Stunde ist gekommen. So beginnt Jesus sein Gebet und diese Worte, die markieren hier den Point of No Return, den Wendepunkt. Jetzt nimmt die Geschichte eine unwiderrufliche Wendung. Von jetzt ab läuft die Geschichte anders als die meisten, die jetzt da in Jerusalem am Wegesrand standen, sich das vermutlich vorgestellt haben und auch als die meisten sich das gewünscht haben. Dieser Point of No Return, der wird eingeläutet durch diesen triumphalen Einzug in Jerusalem, an dem wir uns heute am Palmsonntag erinnern. Am Anfang hören wir das Hosianna, gesegnet seist du, und am Ende steht der Ruf des Volkes, kreuzige ihn. Aus dem Freund Jesus, aus dem angehimmelten Star des Tages wird der, dessen Tod man fordert. Was er seit seinem Einzug getan hat, das passt nämlich nicht in die Bilder und Vorstellungen der Menschen von einem Messias, von einem, der von Gott selbst geschickt wurde. So wie Jesus sich darstellt, so konnte dieser Gott doch gar nicht sein. Er hatte deutlich gemacht, dass ihre Erwartungen und Hoffnungen, die die Menschen in Bezug auf ihn und auf Gott hatten, dass diese Erwartungen und Hoffnungen sich gründlich unterscheiden von dem, wie Gott wirklich ist. Und das hat sie enttäuscht Und deshalb musste er weg, je schneller, desto besser. Dass Jesu Weg nicht den Vorstellungen der Menschen entspricht, das zeigen die Erzählungen aus den letzten Tagen in Jerusalem, die zwischen diesen beiden Ereignissen stehen, zwischen dem Einzug und dem Karfreitag. Markus und die anderen Evangelisten, die berichten, wie Jesus nach dem Einzug einen Feigenbaum verflucht. Der Feigenbaum, der war damals ein Symbol der Fruchtbarkeit, der Freude und ein Symbol der Hoffnung. Und mit dieser Zeichenhandlung, in dem Jesus den Feigenbaum verflucht, macht er deutlich, dass ihre Hoffnung, ihre Freude tot ist. Gottes Pläne sehen etwas anderes vor als den feierlichen Triumphzug Jesu auf dem Passafest. Und deshalb trifft sie diese Handlung wie ein Schlag, dass Jesus da diesen Feigenbaum verflucht. Dann erzählen die Evangelisten weiter, dass Jesus in den Tempel geht und dort aufräumt. Also die Tempelreinigung heißt das so schön, aber es war ein Aufruhr im Tempel, den Jesus da angezettelt hat. Und interessanterweise nicht unter den Priestern und Schriftgelehrten, wie die Menschen das erwartet haben, sondern er räumt unter ihresgleichen auf, unter den Leuten, die dorthin gekommen waren und mit ihren Buden und Ständen ein paar Franken, also natürlich nicht Franken, aber etwas Geld verdienen wollten. Jesus stößt ihre Tische um und treibt sie zur Tür hinaus. Und so geht es weiter in Jerusalem, in den Geschichten. Die Schriftgelehrten stellen ihm die Frage, aus welcher Vollmacht heraus handelst du eigentlich? Und Jesus beantwortet diese Frage gar nicht, sondern erzählt ihnen die Geschichte von den bösen Weingärtnern. Die Pharisäer, die stellen Jesus die Steuerfrage, also die Frage nach dem Verhältnis zum Kaiser in Rom. Er beantwortet sie aber nicht so, wie sie das gern gehört hätten, nämlich so, dass sie sich doch von der römischen Herrschaft freisprechen können, sondern er sagt ihnen, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also er sagt, ja, es ist gut, dass man die Steuern bezahlt, weil es ist nun mal etwas, das dem Kaiser zusteht. Und die Sadduzäer schließlich, eine jüdische Sekte, die möchten gerne wissen, wie es denn mit dem Leben nach dem Tod aussieht. Die zweifeln daran und hätten gerne von ihm jetzt eine Bestätigung. Und ihnen antwortet er, Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Ihr irrt euch sehr, schmeißt er ihnen da entgegen in dem Gespräch. Allen Versuchen von diesen ganzen Gruppen, Gott für die eigenen Ansichten zu vereinnahmen, allen Versuchen erteilt Jesus eine Abfuhr und er stellt damit die Gottesbilder der Menschen, die zu ihm kommen, gehörig in Frage. Gott ist anders, als ihr ihn haben wollt, ist die Botschaft von Jesus. Er ist nicht da, wo ihr ihn vermutet und ihr habt ihn schon mal gar nicht für euch gepachtet. Das haben die Menschen verstanden und ihre Reaktion auf diese ganzen Enttäuschungen, die war eben dann am Schluss der Ruf, kreuzige ihn. Aber was macht eigentlich die Passionsgeschichte so besonders? Der jüdische Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, der erzählt einmal folgende Geschichte. In Auschwitz erhängte die SS zwei jüdische Männer und einen Jungen vor der versammelten Lagermannschaft. Die Männer starben rasch, der Todeskampf des Jungen dauerte aber eine halbe Stunde. »Wo ist Gott? Wo ist er?« fragt einer hinter mir. Als nach langer Zeit der Junge sich immer noch am Strick quälte, hörte ich den Mann wieder rufen, »Wo ist Gott jetzt?« Und ich hörte, sagt Elie Wiesel, eine Stimme in mir antworten, »Wo er ist? Hier ist er. Er hängt dort am Galgen.« Gott selbst hängt am Galgen. Für uns Christinnen und Christen ist es das Kreuz. Gott selbst hängt dort am Kreuz. In unseren tiefsten Ohnmachts- und Leidenserfahrungen kommt Gott uns besonders nahe. Nicht, weil er das Leiden will, sondern weil wir ihn genau dort im Leiden am dringendsten brauchen. Auf den Gesichtern der Gequälten, der Gefolterten liegt ein Glanz aus Gottes Herrlichkeit, der ihnen ihre Würde wiedergibt. Und dieser Gedanke, der macht auch diese Sprache von Johannes etwas verständlicher. Konsequent spricht Johannes nicht davon, dass Jesus gekreuzigt wird, sondern erhöht, also mit einem positiven Wort. Und es heißt auch nicht Leidensweg, sondern Weg der Verherrlichung. In diesem Predigtext für heute kommt das Wort Verherrlichen, Herrlichkeit immer wieder vor. Und es geht ja eigentlich ums Leiden. Eigentlich passt das nicht, aber das ist genau Johannes, der die positiven Worte damit verbindet. Johannes, der hat nämlich in seiner frühen Gemeinde immer wieder die Erfahrung von Verfolgung, Verachtung, von Grausamkeiten und Leiden machen müssen. Und er hat es immer wieder versucht, den Glauben seiner Gemeinde an Jesus mit diesen harten Lebenserfahrungen in Beziehung zu setzen. Dass sich das nicht widerspricht, sondern dass das zusammengehört. Wie er damit umgeht, das erzählt nämlich genau dieser Predigtext. Am Ende heißt es, sagt Jesus, ich bitte für sie, für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Johannes betont also immer wieder an verschiedenen Stellen und hier besonders stark, wie eng Jesus mit Gott verbunden ist. Jesus macht nichts aus sich selbst heraus bei Johannes, sondern alles ist die Gabe Gottes. Jesus ist von Gott gesandt, er ist von Gott bevollmächtigt zu predigen und zu handeln. Und selbst die Menschen, die ihm nachfolgen, sind nicht seine Jünger, nicht seine Menschen, sondern die sind ihm auch von Gott gegeben. Während die drei anderen Evangelisten uns erzählen, wie Jesus vor seiner Festnahme im Garten Gethsemane betet und damit betonen, wie menschlich Jesus denkt und fühlt, betont Johannes hier im Gebet Jesu gerade nicht die Menschlichkeit, sondern die Göttlichkeit Jesu. Und das hat mit einem sehr interessanten Effekt zu tun. In Wuppertal, wo wir gewohnt haben vor vielen, vielen Jahren, da habe ich einmal eine recht skurrile Ausstellung gesehen. Da gab es Gegenstände, die an und für sich komplett wertlos waren. Ein benutzter Aschenbecher, ein ungespültes Glas, ein ausgespuckter Kaugummi. Aber das, was diese Gegenstände so besonders gemacht hat, das waren eben ihre Benutzer. Die Asche im Aschenbecher stammte von Mick Jagger. Den Kaugummi hat der englische Sänger Robbie Williams gekaut. Und auf dem Glas war ein Abdruck, ein Lippenstiftabdruck von der Sängerin Madonna. Durch ihre Urheber sind die Gegenstände zu etwas Besonderem geworden, weil man gewissermaßen durch diese Gegenstände den Prominenten ein ganzes Stück nahe kommt. So dieses Gefühl, Mensch, die Asche in einem Aschenbecher, das ist jetzt nicht irgendeine, sondern das ist die Zigarette, die Mick Jagger geraucht hat. Nun war Jesus auch so schon ein besonderer Mensch, ein besonderer Prominenter, wenn ich den Vergleich mal so ziehen darf. Aber Johannes betont ausdrücklich an dieser Stelle, alles das kommt nicht aus Jesus selbst heraus, sondern das hat alles mit Gott zu tun. Der Urheber von allem, was Jesus sagte und tat, der Urheber von seinem ganzen Leben und selbst der Urheber von seinem Sterben war Gott. Und so werden wir durch diesen Effekt, den ich gerade mit dieser Ausstellung beschrieben habe, in Jesus Christus zu Gott selber zurückgeführt. Das Einzige, was wirklich helfen kann, mit schlimmen und lebensbedrohlichen Erfahrungen zurechtzukommen, dass wir darin nicht untergehen, dass wir in ihnen, also ihnen ihre Übermacht nehmen, ist das Vertrauen in die Gegenwart Gottes, auch und gerade im Leiden, gerade dort, wo es für uns so bitter wird und wehtut. Johannes erzählt das seinen bedrängten Mitchristinnen und Mitchristen, indem er uns teilhaben lässt an diesem Gebet, zwischen Jesus und Gott, an der Schwelle zwischen Leben und Tod, an dem Point of No Return in Jesu Leben. Vater, die Stunde ist gekommen. Jesus geht in den Tod. Er hat Abschied genommen von seinen Freunden. Was jetzt noch zu sagen ist, das sagt er Gott. Dankend blickt er zurück auf seinem Lebensweg und zugleich bittet er für jene, die ihm von Gott ans Herz gelegt wurden. Jesus zieht in diesem Gebet das Resümee seines Weges. Und dieses Resümee wird am Schluss nochmal mit seinen letzten Worten am Kreuz bestätigt, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Seine Aufgabe auf dieser Erde ist erfüllt. In seiner Person ist Gottes Wirklichkeit für die Menschen erkennbar und greifbar geworden. In seinem Reden und Handeln hat sich gezeigt, wie Gott ist und wie er uns Menschen begegnet. So wirft Gottes Wirklichkeit Licht und Glanz auf seine Schöpfung und auf alle Menschen, sogar und erst recht dann sogar, wenn sie leiden. Ja, so ist es. Erfahrungen von Leiden, Schuld, Anfechtung, Todesbedrohung, diese Erfahrungen, die bleiben uns im Leben nicht erspart. Keinem von uns bleibt das erspart. Die Erzählungen der christlichen Passionsgeschichte, die erinnern uns aber daran, mitten in unserem Leid, dass Gott auch dann mitten unter uns ist. Und dieses Erinnern an die Gegenwart Gottes selbst in unserem Leid hilft uns, auch diesen schlimmen Lebenserfahrungen standzuhalten, in dem Wissen, in dem Vertrauen, dass es einfach normal zum Leben dazugehört, aber dass es kein Hinweis darauf ist, dass Gott uns da alleine lässt. Gott steht nicht darüber, sondern ganz im Gegenteil, Gott steckt tief damit drin. Gott leidet mit uns. Und nur so ist volles, ganzes, ganzheitliches, erfülltes Leben möglich. Das ist das, was der Evangelist Johannes als ewiges Leben bezeichnet. Den wahren, die weltliebenden Gott erkennen, so sagt er. Gott schauen mit den Augen des Betenden und in der Hoffnung, dass uns wirklich nichts trennt von der Liebe Gottes. Nicht einmal Leiden, nicht einmal Sterben, nicht einmal der Tod. Jesus hat uns von Gott erzählt und beispielhaft gezeigt, wie Gott immer wieder ganz anders ist, als wir Menschen ihn erwarten und so auch im Leiden und im Tod mit dabei ist. Ewiges Leben beginnt dort, wo wir daran festhalten, dass Gott gerade da ist, wo es für uns bitter ist und weh tut. Und so gelten diese Worte, die Jesus betet, auch für uns. Jesus betet auch für uns mit diesen Worten: Ich bitte dich für sie, für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ja, wir sind Gottes im Leben und im Sterben, in guten Zeiten und auch in schlechten Zeiten gehören wir zu Gott. Und das hat uns die Passionsgeschichte von Jesus gezeigt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.